Ja, guten Morgen auch von mir. Ist die Lautstärke so okay? Hört ihr mich? Verstehe ich? Das ist gut. Also hören tut er mich, ob er mich versteht, wird sich zeigen. Ja, der Predigtdienst am Sonntagmorgen gehört ja genau genommen zu den Aufgaben, die den Hirten einer Gemeinde übertragen sind. Und Kernaufgabe für einen Hirten ist es, die Gemeinde zu frischen Weiden zu führen und zu versorgen. Aber auch sie auf mögliche Gefahren hinzuweisen und wenn möglich sie vor diesen Gefahren zu schützen. Das können Gefahren sein, die die Herde selber, die Gemeinde selber bedrohen. Es können auch Gefahren sein, die es der Gemeinde schwer machen, ihre Funktion als Salz der Erde und als Licht der Welt zu erfüllen. Eine der größten Gefahren, gerade im Hinblick auf den Auftrag, Salz und Licht zu sein, besteht darin, dass die Gemeinde sich an die Maßstäbe und an die Verhaltensweisen der Welt und der Gesellschaft um sie herum anpasst. Dass sie sich beeinflussen, dass sie sich prägen lässt von dem, was die Welt ihr vorlebt. Salz und Licht kann die Gemeinde aber nur dort sein, wo sie sich von der Welt unterscheidet, der sie dienen soll. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und zwar unter dem vielleicht etwas seltsamen Titel Versuchung 2.0, Anpassung ist auch keine Lösung. Wir haben vor einigen Wochen zwei Taufen gefeiert, also mehr Täuflinge, aber zweimal eine Tauffeier gehabt. Und so eine Taufe ist ja was ganz Tolles, ist was richtig Schönes. Und die dabei waren, dort an der Nagold, die wissen das. Es ist ein besonderes Ereignis für die dabei sein können. Das gilt für Taufen in der Gemeinde natürlich. Es gilt aber noch mehr für die Taufe Jesu, von der im Neuen Testament die Rede ist. Denn dort bei dieser Taufe, da geschieht noch etwas ganz Außergewöhnliches, was sonst bei Taufen ja nicht passiert. Der Geist Gottes kommt auf Jesus herab und Gott selbst bestätigt hörbar vom Himmel, dass der da getauft wird, nicht irgendjemand ist, sondern sein eigener Sohn. Eigentlich sollte man jetzt meinen, das sei der Aufgalopp zu einem ganz tollen, zu einem ereignisreichen, zu einem wunderbaren Dienst. Wenn wir aber weiterlesen und jetzt gerade mal bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium weiterlesen, dann merken wir schnell, dass dem nicht so ist. Unmittelbar im Anschluss an die Taufe, unmittelbar im nächsten Vers, nämlich heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. In die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Bibelkenner unter uns, die werden hier vielleicht schon die ersten Fragezeichen auf der Stirn haben. Denn auf den ersten Blick erscheint diese Aussage, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste, um versucht zu werden, im Widerspruch mit dem zu stehen, was die Bibel sonst an Gutem über Gott auszusagen weiß. Etwa in Jakobus 1,13. Was sagt Jakobus? Er schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht auch niemanden. Aber wie so oft lohnt es sich natürlich auch hier beim Lesen der Bibel, nicht einfach nur drüber zu wischen, sondern etwas genauer hinzuschauen. Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Aber es ist nicht Gott, der ihn versucht. Das wirkt auf den ersten Blick mal als eine sprachliche Spitzfindigkeit. Er weist sich bei genauem Hinsehen aber als ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn wir über Sünde, wenn wir über Versuchung nachdenken, dann verstehen wir Versuchung in der Regel natürlich als eine Anstiftung zur Übertretung eines Verbots oder Gebots. Oder als Anstiftung für ein moralisches Fehlverhalten. Ja, ich erinnere nur an die Schokoladenwerbung, die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gilt. Die kleine Nascherei, das kleine moralische Fehlverhalten, das aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, ist der kleine Übertritt einer Regel. Im Neuen Testament wird der Begriff Versuchung ganz anders gebraucht. Versuchung ist hier vor allem das Unterbreiten eines Alternativangebotes, das Gottes Absichten und Werten widerspricht. Im Mittelpunkt der Versuchung steht immer ein Alternativangebot zu etwas Bestehendem. Das kann ein anderer Weg sein, den jemand einschlagen soll. Das können alternative Fakten sein, an die er glauben soll. Das kann eine andere Person sein, der er sich anvertraut. An sich ist es ja ganz einfach. Wenn wir in Micha 6, Vers 8 reinschauen, Gott sagt dem Mensch, was gut ist und was er von ihm erwartet. Und das, was ihr dort lest, sind ganz einfache Dinge. Ja? Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig vor Gott sein. Damit der Mensch aber eine Wahl hat, damit er auch entscheiden kann, ob er das wirklich will, lässt Gott tatsächlich Alternativen zu dieser Lebensart. Ja, Gott schafft sogar die Wahlmöglichkeit, um zu gewährleisten, dass die Entscheidung des Menschen eine freiwillige ist. Gott schafft Alternativen zu dem Weg mit ihm. Der Mensch muss Gott nicht folgen. Er soll sich auch grundsätzlich gegen Gott entscheiden können. Er soll sich auch in Einzelsituationen so oder so entscheiden können. Das macht uns Stress, aber es ist Teil der Würde des Menschen, dass wir diese Freiheit von Gott bekommen haben. Der Unterschied zwischen Gott und dem Teufel, also einer der Unterschiede, ist nicht der einzige, aber der Unterschied zwischen Gott und dem Teufel ist, dass Gott diese Alternative zulässt, um dem Menschen die Wahl zu lassen, dass der Teufel aber alles daran setzt, dass der Mensch diese Alternative auch nutzt. Wenn Jakobus schreibt, Gott versucht niemanden, dann ist damit gemeint, dass Gott dem Menschen die Wahl lässt, aber dass er natürlich niemanden dazu anstiftet, die Beziehung zu ihm zu lösen. Und wenn Jesus im Vater unser dazu auffordert, darum zu bitten, explizit, da sind 7 Bitten drin und eine ist explizit, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Wenn er dazu auffordert, das zu bitten, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, dann heißt das so viel wie, halte Alternativangebote von uns fern, damit wir nicht in die Gefahr kommen, sie anzunehmen und damit auf den falschen Weg zu geraten. Letztlich, und das ist wichtig, letztlich geht es beim Thema Versuchung immer um Freiheit. Aber nicht die Freiheit, etwas zu tun, sondern es geht um die Freiheit, etwas nicht zu tun. Um die Freiheit, etwas zu lassen. Einer Versuchung widerstehen bedeutet, ein solches Alternativangebot auszuschlagen und mal freiwillig auf etwas zu verzichten, was zugegebenermaßen auf den ersten Blick immer wieder reizvoll erscheint. Das Wort Verzicht ist etwas, was bei uns gerade nicht mehr so gut ankommt. Aber es ist tatsächlich etwas, was auch im Glaubensleben ganz wichtig ist. Einer Versuchung widerstehen bedeutet, etwas zu verzichten, etwas nicht zu tun, was man tun könnte. Eine vermeintliche Chance nicht zu ergreifen, die sich einem bietet. Eine Möglichkeit ungenutzt zu lassen. Eine Kursänderung nicht vorzunehmen. Eine Lüge nicht zu glauben. Das innere Wesen von Versuchung und damit auch schon ein Stück weit von Sünde zeigt sich ganz besonders in 2 Berichten der Bibel. Wir haben heute keinen Beamer. Ich habe heute Morgen noch in aller Eile die 2 Texte euch mal ausgedruckt. Hab's in der Küche noch geschnitten, hatte kein Schneidegerät. Sieht nicht schön aus, aber ihr habt die Texte. Ich möchte darauf verzichten, die heute Morgen zu lesen. Es handelt sich um den einen Text, wie schon angedeutet, in Matthäus 4, wo Jesus versucht wird. Und der andere Text im Garten Eden, 1. Mose 3, wo Eva versucht wird. Die einzigen Berichte in der Bibel, wo der Teufel direkt und konfrontativ Versuchung ausspricht. Ganz spannend, es sind ja auch Weichenstellungen. Eva als die Mutter der Menschheit, die letztlich mit ihrem Mann zusammen die Menschheit ins Verderben führt. Auf der anderen Seite Jesus, der zweite Adam, der das Heil bringt. Diese Versuchung Evas, der Mutter der Menschheit, sage ich jetzt mal, und dieser Versuchung Jesu, des Erstgeborenen der Gemeinde, die weisen einige bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf. Aber auch wichtige Unterschiede. Zu den offensichtlichen Unterschieden, wenn ich mit denen anfangen kann. Zu den offensichtlichen Unterschieden gehört zunächst mal, dass Eva der Versuchung nachgibt, während Jesus ihr widersteht. Ganz ehrlich, ich finde es umso erstaunlicher, als bei Eva die Voraussetzungen deutlich besser sind und die Chancen dementsprechend größer, diese wirklich heikle Situation zu meistern, als das bei der Versuchung Jesu der Fall ist. Denn während sie sich in einem prachtvollen Garten befindet, mit einer Vielzahl von Tieren, von Pflanzen, umgeben von göttlicher Fülle, als dieser Versucher an sie herantritt, befindet er sich in der Wüste. Hungrig, nach 40 Tagen Fasten, entkräftet, allein, umgeben von Skorpionen und allerlei seltsamem Getier. Man sollte meinen, Eva hätte eigentlich dieser Versuchung viel, viel leichter widerstehen können und müssen als Jesus. Tatsächlich aber, und das finde ich erstaunlich, tatsächlich aber scheint es ein Paradoxon der menschlichen Natur zu sein, dass Wohlstand und das Überfluss den Menschen gerade nicht widerstandsfähiger machen, sondern anfälliger für Versuchung werden lassen. Dort, wo der Wohlstand am größten ist, ist die Gefahr der Versuchung zu erliegen am größten. Erstaunlich. Neben so ein paar Unterschieden weisen die beiden Berichte über die beiden Versuchungen aber auch einige Gemeinsamkeiten auf. Die erste fällt sofort ins Auge. In beiden Versuchungsberichten spielt das Wort Gottes eine zentrale Rolle. Gehen wir in den Garten Eden. Da kommt der Versucher in Form der Schlange und flüstert der Frau zunächst mal eine Frage und dann doch eine direkte Behauptung ins Ohr. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Bist du dir da ganz sicher? Sollte Gott, könnte man auch sagen, dir wirklich was verboten haben? Also der liebe Gott, der so gut mit euch meint? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hast du dich da nicht verhört? Bei Jesus ist es keine direkte Frage, aber zielt in dieselbe Richtung, nämlich ein direktes Infragestellen. Wenn du Gottes Sohn bist, um das richtig einordnen zu können, müssen wir auf den Textzusammenhang achten. Mit dieser Provokation, die sich im Lauf des Lebens Jesu immer wieder wiederholt, wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr die Evangelien liest, wie oft es kommt, wenn du Gottes Sohn bist, es kommt sogar am Kreuz noch. Mit dieser Provokation bezieht Satan sich nämlich genau auf die Zusage, die Jesus 40 Tage zuvor bei seiner Taufe bekommen hat. Direkt im Vers davor. Der Abschnitt vorher endet genau mit dieser Zusage Gottes: Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Und genau dort, nach 40 Tagen Hungern, setzt der Teufel ein und sagt: Bist du dir da so ganz sicher? Stimmt das denn, was Gott gesagt hat? An dieser Stelle wird ganz schön deutlich, worum es Satan eigentlich geht. Wir meinen ja meistens, die Absicht des Teufels oder die primäre Absicht des Teufels ist es, aus guten Menschen schlechte Menschen zu machen. Weil er Freude an schlechten Menschen hat, die Böses tun. Dass es seine Absicht ist, die Menschen zu kleinen Sünden und Fehltritten zu animieren. Aber ganz ehrlich, das ist nur ein Nebenprodukt seines Wirkens. Sein eigentliches Ziel ist es, Misstrauen in Gott und in die Verlässlichkeit seines Wortes zu säen. Einen Keil zwischen Schöpfer und Geschöpf zu treiben und so letztlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu zerstören. Schon ein deutlich größeres Ziel, als irgendjemanden dazu zu bringen, dass er sich falsch verhält mal. Also die erste Gemeinsamkeit, das Wort Gottes und der Zweifel am Gott Gottes spielen eine zentrale Rolle. Die zweite Gemeinsamkeit zwischen den beiden Versuchungen besteht darin, dass in beiden Fällen die persönlichen Bedürfnisse der Probanden in den Vordergrund gerückt werden. Sie sind es, wo der Teufel ansetzt, bei den persönlichen Bedürfnissen. Bei Jesus ist es eigentlich verständlich, logisch. Nach 40 Tagen Fasten und Einsamkeit ist das Bedürfnis nach Brot vollständig nachvollziehbar. Und ganz ehrlich, wäre ich der Versucher, ich würde auch da ansetzen. 40 Tage hungern, da gibt es nichts Besseres als Brot anzubieten. Dass das aber auch bei Eva funktioniert, ist schon erstaunlich. Denn Eva, wie gesagt, lebt in paradiesischen Verhältnissen. Aber es funktioniert auch bei ihr und es zeigt eine ganz verhängnisvolle Eigenschaft des Menschen auf, die ihn bis heute und die auch uns bis heute für Versuchung anfällig macht. nämlich seinen Hang zur Maßlosigkeit. Der Hang zur Maßlosigkeit. Obwohl Eva mehr hat, als sie braucht, obwohl sie mehr bekommt, als sie sich wünschen kann, ist sie nicht zufrieden. Sie ist nicht zufrieden. Trotz der Fülle, die sie umgibt, empfindet sie persönlich einen ganz gravierenden Mangel, weil sie von der Frucht, und ihr merkt schon, da werde ich schon fast emotional, weil sie von der Frucht eines einzigen Baumes nicht essen darf, empfindet sie einen gravierenden, einen existenziellen, persönlichen Mangel. Man könnte es auf eine mathematische Formel bringen. Alles weniger eins. Nein, das reicht nicht. Es muss alles sein. Man könnte es noch kürzer sagen, Eva will mehr. Und so hat der Versucher leichtes Spiel. Er braucht nur noch einerseits dieses Gefühl des Mangels zu verstärken und andererseits die verbotene Frucht in den schönsten Farben zu malen. Und schon gibt sie seiner Stimme nach. Der Mensch hat sich seit der Vertreibung aus dem Garten Eden nicht grundlegend geändert. Und machen wir uns nichts vor, auch wir nicht. Die Maßlosigkeit ist auch heute noch ein ganz vorzügliches Werkzeug des Teufels, Menschen auf Abwege zu bringen, die ins Verderben führen. Und es gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sind da nicht ausgenommen. Auch im christlichen Kontext, machen wir uns nichts vor, ertönt immer wieder der Ruf nach mehr. Mehr Leben, mehr Segen, mehr Fülle. Wenn ich nur von diesem oder jenem mehr hätte, ja dann wäre ich zufrieden. Also um hier keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, eine gewisse Sehnsucht gehört zum Glauben. Das sehen wir auch bei Paulus, das sehen wir bei den Aposteln. Eine gewisse Sehnsucht ist Teil des Glaubens. Paulus macht immer wieder darauf aufmerksam, guckt auch nach oben. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Strebt nach dem, was oben ist, nicht was auf der Erde ist. Also eine gewisse Sehnsucht, natürlich gehört die zum Glauben. Und doch entspringt dieser Ruf nach mehr, immer mehr, nicht selten eher der eigenen Habgier nach Leben und der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, als, sind wir ehrlich, einem leidenschaftlichen Glauben. Auch wenn er diesen Anstrich hat. Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik und es macht auch traurig, dass manche Christen nie zu dieser Freude des Glaubens durchdringen, weil sie mit ihrem Glauben aus diesem Sehnsuchtsmodus nicht herauskommen. Immer fehlt irgendetwas. Ständig sind sie auf der Suche. Sie erleben Christsein als harte Arbeit auf einem staubtrockenen Acker. Und das ohne, um mal auf das Gleichnis anzuspielen, ohne festzustellen und wahrzunehmen, was für ein Schatz sich unter dieser zugegebenermaßen manchmal auch dicken Staub- und Erdschicht befindet. Ihr erinnert euch an das Gleichnis vom Schatz im Acker. Weil Gott aber nicht all unsere Wünsche nach mehr erfüllt, sondern vielmehr unseren Blick darauf richten möchte, dem Nächsten Gutes zu tun und nicht uns selbst, und selbst ein Segen zu sein, statt immer nur Segen zu empfangen. Herr Paulus zitiert Jesus mit den Worten, geben ist selig, nehmen. Weil Gott eben nicht alle unsere Wünsche erfüllt, ja, da werden wir gerne misstrauisch. Und genau das sehen wir auch bei Eva. Der Enttäuschung darüber, dass Gott ihr Grenzen setzt, dass er Wünsche unerfüllt lässt, folgt wie so ein Schatten der Zweifel, ob Gott es denn wirklich gut mit ihr meint. Und so beginnt sie dann doch innerlich zu hadern. Dieses Hadern, diese Unzufriedenheit mitten im Wohlstand und die Veränderung des Miteinanders, die sie bewirkt, ist, glaube ich, ein Kennzeichen und ein wesentliches Merkmal unserer Zeit. Ich arbeite jetzt schon über 30 Jahre im Rathaus, habe lange, lange Jahre den Bereich Bildung und Betreuung noch mitverantwortet und habe von Berufswegen sehr viel mit Menschen zu tun. Und ich kann euch sagen, ich spüre diese Veränderung, gerade weil ich so lange an einer Stelle bin, diese Veränderung spüre ich unmittelbar. Und ich für mich kann sie sogar an einem konkreten Zeitpunkt oder Ereignis festmachen, nämlich dem Jahr 1996, liegt eigentlich schon zurück, ein Stück zurück. In diesem Jahr wurde der Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren eingeführt. Manche werden sich noch erinnern. Später kam der Rechtsanspruch ab 1 Jahr dazu. Und gefühlt zeigt sich für mich so, dass mit der Einführung dieses Rechtsanspruchs, das war ja gesellschaftlich ein Riesenthema, also breit gestreut, in kürzester Zeit auch der Umgang zwischen Kindergartenträger und Eltern sich verändert hat. Bis dahin kann man es so beschreiben, da meldeten die Eltern ihre Kinder an und waren zufrieden, wenn sie zeitnah einen Platz bekommen haben. Heute, gilt nicht für alle, aber viele, heute kommen sie ins Rathaus, um einen Platz zu fordern und um einen Anspruch geltend zu machen. Und ich kann euch sagen, teilweise mit recht großer Aggression, mit einer feindseligen Haltung bis hin zu Klagedrohungen. Der Umgang hat sich völlig verändert. Und mein Eindruck ist, dass dieser Begriff Rechtsanspruch, ich komme ja aus der Verwaltung, der ist mir nicht neu, ja? Der steckt in jedem Gesetz drin, ein Anspruch, den man eben hat, dass dieser Begriff Rechtsanspruch in den letzten Jahren zum Synonym für eine grundsätzliche Einstellung, für einen Sinneswandel, ja für eine Geisteshaltung geworden ist. In vielen Bereichen und Beziehungen ist es zur Normalität geworden, zu fordern, Ansprüche zu erheben und Rechte einzuklagen. Da, wo man früher vielleicht noch eher das Miteinander gesucht hat und bei Problemen nach einer gemeinsamen Lösung Ausschau gehalten hat. Man könnte es einfach ausdrücken und das heißt, die Forderung hat die Bitte abgelöst. Und dabei wird die Art und Weise, in der diese Forderungen formuliert werden, Ansprüche gestellt werden, immer aggressiver, kann ich euch sagen. Und die, die in der öffentlichen Verwaltung sind, die wissen, wovon ich rede. Wir haben vor 2 Wochen ein Seminar durchgeführt mit einem Polizisten, das hieß Gewaltbereiten Kunden. Und haben den Umgang mit Pfefferspray gelernt. Das war vor 20 Jahren undenkbar, dass ich als Verwaltungsbeamter den Umgang mit Pfefferspray lernen muss. Bürgermeister, Gemeinderäte, inzwischen werden alle wirklich auch körperlich angegangen. Der Wutbürger, ja, ihr kennt das Wort, ein furchtbares Wort, wie ich finde, ist keine exotische Spezies mehr. Der abwertende und der respektlose und sogar aggressiv fordernde Umgang mit anderen Menschen, ja, der gehört, wenn wir in die Gesellschaft gucken, inzwischen zum normalen Alltag. Und zwar nicht nur mehr in der digitalen Welt, sondern schwappt zunehmend auch in die reale Welt über. Und warum erzähle ich euch das? Geht es um Gesellschaftskritik? Nein, darum geht es heute Morgen nicht. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Auch die Gemeinde ist von diesen Einflüssen nicht unbeschadet, ist nicht ausgenommen. Der Wind, der durch die Gesellschaft weht, pfeift ganz naturgemäß auch durch die Ritzen unserer Fenster. Eva glaubt, ein Anrecht auf diesen Baum zu haben, den sie weder gepflanzt hat, noch dessen Früchte sie zum Wachsen gebracht hat. Und so fordert sie das Recht ein, von der Frucht essen und den Baum zur Befriedigung ihrer Lust zu nutzen. Ja, jetzt nicht direkt gegenüber Gott, aber in ihrem Innern. Mit welchem Gott, mit welchem Recht enthält Gott ihr diesen Baum vor? Als Satan, schwenkt man nochmal rum, in der Wüste in wirklich hinterhältiger Weise, Psalm 91, zitiert, geschieht nämlich ganz Ähnliches. Er sagt, ja, steht doch geschrieben, du hörst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen, steht im Psalm 91, Vers 11 und 12. Er versucht, Jesus reinzureden, er hätte ein Recht auf, wie es so schön heißt, körperliche Unversehrtheit. Ja, dir wird nichts passieren. Dir wird nichts passieren. Oh doch, ihm wird was passieren. Und zwar sehr viel. Satan modelliert die Zusage aus Psalm 91 kurzerhand in einen Rechtsanspruch um, kreiert eine Anspruchsgrundlage, die er Gott entgegenhält, wie einen geistlichen Pfändungsbeschluss. Und er fordert Jesus auf, diesen Anspruch gegenüber seinem Vater geltend zu machen. Und Bibelkenner werden sich erinnern, es gibt schöne Texte. Der zweite Sohn im Gleichnis von den verlorenen Söhnen in Lukas 15. Oder auch die Arbeiter im Weinberg, die sich ungerecht behandelt fühlen und die Forderungen, der eine gegenüber dem Vater, der andere gegenüber dem Weinbaugärtner äußern, die Forderungen, die sie ihm entgegenschleudern. Ja, nun könnte man sagen, ja klar, es ist die Gesellschaft, das sind wir aber nicht als Gemeinde. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie oft überschreiten auch wir, ohne es zu wollen oder ohne es zu merken, die Grenze des Angemessenen, indem wir Gottes Verheißungen zu Rechtsansprüchen umfunktionieren, mit denen wir ihn dann konfrontieren. Dabei ist so eine Umdeutung und Umkehrung der Zusagen Gottes nicht nur anmaßend, sondern einfach auch vollkommen unnötig. Und es ist auch nicht Ausdruck eines besonderen großen Glaubens, Gott seine Verheißungen immer um die Ohren zu hauen, sondern aus meiner Sicht vielmehr, und da wage ich mich jetzt weit vor, ein beschämendes Zeugnis über fehlendes Vertrauen, dass Gott auch ohne Einreichung einer Verpflichtungsklage angemessen für uns sorgt. Wir hatten ein kleines Beispiel, das darf ich, glaube ich, erzählen, wo es manchmal so haarscharf vorbeigeht. Wir hatten im Leitungskreis über das Gemeindejubiläum gesprochen. Und dann kam so die Formulierung, ich glaube jetzt einfach, dass es schönes Wetter ist. Und habe ich nur zu demjenigen, der neben mir saß, gesagt, oh, ich glaube, da verwechselt einer Glaube und Hoffnung. Wir haben alle gehofft, dass es schönes Wetter ist. Aber einfach zu sagen, ich möchte das jetzt, und es war ja gar nicht böse gemeint, wir haben alle darüber gelacht, aber ich möchte das jetzt, und dann ist es ein besonderes Zeichen von Glauben, dass Gott das auch erfüllt, was ich möchte, weil es ist ja in seinem Interesse, es ist daneben, nein. Glaube heißt, ich vertraue auf das, was Gott mir zugesagt hat, nicht auf das, von dem ich glaube, dass es gut wäre. Das Gegenstück zu einer solchen fordernden Haltung finden wir in der Bergpredigt. Jesus fordert seine Zuhörer nämlich zu einem gänzlich anderen Verhalten auf. Er sagt, bittet, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, klopft an. Nein, nicht die Tür aufbrechen, anklopfen und fragen. Nun könnten wir als Menschen ja einsichtig sein. Wir könnten auch sagen, na okay, Gott bleibt Gott und Mensch bleibt Mensch. Wenn Gott manche Wünsche nicht erfüllt, dann wird er seine Gründe dafür haben. So wie Hiob das auch tut. Und er ist mir gegenüber auch keine Rechenschaft schuldig. Eva aber und mit ihr der moderne Mensch sieht es ganz anders. Ihr und auch unser Motto lautet manchmal, naja, wenn Gott schon nicht angemessen für die Erfüllung der Wünsche sorgt, dann mache ich das halt selbst. An die Stelle Gottes tritt das Ich. An die Stelle des Vertrauens, des Geschöpfes zum Schöpfer, tritt die Selbstbestimmung, die Unabhängigkeit. Und da genau beginnt die Sünde. Auch bei Eva. Das ist der Anfang der Rebellion und das ist der Anfang auch des Aufstandes, wie wir ihn ebenfalls auf gesellschaftlicher Ebene ganz stark und in zunehmendem Maß beobachten. Und vor der Paulus in vielen Briefen oder in mehreren Briefen eindringlich warnt. Dieser Drang der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeit, der beschränkt sich schon lange nicht mehr allein auf Gott. Dass man sich von Gott nichts mehr sagen lassen will in der Gesellschaft, sondern trägt inzwischen viel grundsätzlichere und viel umfassendere Züge. In Frage gestellt wird inzwischen, das merken wir, fast jede Form von Autorität. Die Kirche sowieso. Ist egal, ob man auf die Freikirchen oder auf die katholische Kirche eindrischt. Man entledigt sich nicht nur Gottes, sondern auch der Kirche. Aber es werden auch andere in Frage gestellt. Innerhalb der Familie, der Staat, die Gemeinden, ihre Einrichtungen. Nein, wir wollen keine Autorität mehr haben. Und manch einer wird inzwischen schon als persönlicher Feind betrachtet, wenn er dieser umfassenden Selbstbestimmung und der Entfaltung des eigenen Ichs nicht unbedingt zustimmt. Wisst ihr, wir sind inzwischen tatsächlich so weit, dass wir alles selber bestimmen wollen. Das geht schon in ganz grundsätzliche Dinge rein. Ich muss das gerade so sagen, ich bin ja auch Standesbeamter. Dieses dritte Geschlecht, ich wage mich jetzt mal weit raus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gute Lösung ist, wenn jeder die Freiheit hat, jeden Tag neu sein Geschlecht zu bestimmen. Da läuft was schief. Dass es Menschen mit Not gibt in diesem Bereich, gar keine Frage. Aber für mich ist es schon auch ein Ausdruck dessen, dass wir alles wirklich selbst, und zwar täglich neu, bestimmen wollen. Und diese Selbsthilfe, die Eva vorlebt, dann helfe ich mir halt selbst zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, die ist längst in ein Streben nach Autonomie übergegangen, in einen wilden Kampf, jeder gegen jeden. auch gegen den Mitmenschen. Schon lange her, dass die IHG eingeführt wurde, aber sie hat wieder Hochkonjunktur. Und letztens habe ich einen schönen Satz gelesen, da hieß es, der Individualismus ist inzwischen zu einer Massenbewegung geworden. Eigentlich ein Widerspruch. Totaler Widerspruch. Aber der Individualismus ist zur Massenbewegung geworden. Und auch hier ahnt ihr es wieder, ich fordere euch heute, aber es ist mir längere Zeit ein Anliegen, einfach da auch mal den Finger drauf zu legen. Auch in der Gemeinde Jesu ist dieser Individualismus verstärkt angekommen oder er droht anzukommen. Sicherlich auch bedingt durch die Corona-Pandemie und die Begleiterscheinungen. Klar, Maskenpflicht, Abstandsgebot, Quarantäneregelungen. Und ich möchte an der Stelle auch den Finger in eine Wunde legen. Ich bin dankbar dafür, dass die elektronischen Medien und unsere Fortschritte in der Digitalisierung in dieser Zeit der notwendigen Distanz es ermöglicht haben, dass wir Kontakte halten können, so Beziehungen weiterpflegen können. Ich bin wirklich dankbar dafür, auch über die Zoom-Konferenzen, wo man sich doch noch ein bisschen gesehen hat, wo man noch was besprechen konnte. Das hat auch Vereinsamung verhindert. Aber inzwischen erleben wir auch die Schattenseiten dieser Möglichkeiten, auch in der Gemeinde. Denn all diese Segnungen haben, und da bitte ich euch, dieses Wort mal mit nach Hause zu nehmen, haben zu einer Digitalisierung unseres Glaubenslebens geführt. Zu einer Digitalisierung unseres Glaubenslebens. Durch diese Nutzung der breiten Palette von Online-Angeboten fangen wir an mit dem Online-Gottesdienst, an dem man teilnimmt. Online-Predigten, Online-Lobpreis. Ja, da ist viel Gutes geschehen, aber sind auch zentrale Elemente unseres Glaubenslebens auf der Strecke geblieben. Die persönliche Gemeinschaft, das Sich-Sehen und Gesehen-Werden, die Begegnung, das Miteinander und schließlich auch das Füreinander, das für den Glauben und für das Leben als Gemeinschaft konstitutiv ist, lebensnotwendig und darüber hinaus unbedingte und unverzichtbare Voraussetzung für Glaubenswachstum. Miteinander und füreinander. Das ist Gemeinde. Und manch einer tut sich schwer, jetzt wieder zurückzufinden. Und deshalb freue ich mich tatsächlich, dass wir die persönliche Gemeinschaft nicht nur als zentrales Element in unser Leitbild aufgenommen haben. Ich möchte euch echt ermutigen, nehmt es mit, wenn ihr es nicht mehr findet. Lest es doch mal durch. Sondern auch, dass wir in nächster Zeit wieder mehr Hauskreise haben werden. Das ist dringend nötig. Ich fasse zusammen. Ich habe heute ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich fasse zusammen. Als Gemeinde Jesu sind wir mit Versuchen konfrontiert. Das heißt, wir werden immer mit Alternativangeboten konfrontiert werden und bleiben. Alternativangebote, die im Widerspruch zu dem stehen, was Gott möchte. Das Ziel des Versuchers ist nicht, aus guten Christen schlechte Menschen zu machen. Versuchung zielt darauf ab, Misstrauen zu Gott, Misstrauen in sein Wort zu säen, einen Keil zwischen Gott und uns zu treiben und so die Beziehung zu zerstören. Und das war mir heute wichtig, der Gesellschaft und dem jeweiligen Zeitgeist kommt dabei in ganz vielen Fällen die Rolle des Versuchers zu. Dieser Zeitgeist zeigt sich in der Maßlosigkeit unserer Wünsche, dem unangemessenen Streben nach mehr, zeigt sich in dem Misstrauen gegenüber Gott und Mitmenschen, der sich in einer aggressiven Anspruchs- und Forderungshaltung konkretisiert. Und es zeigt sich in dem Streben nach Selbstbestimmung, nach Autonomie, nach Unabhängigkeit, das mit einem ausgeprägten Individualismus und dem Verlust der Gemeinschaftsfähigkeit einhergeht. Nochmal zum Anfang. Um der Welt dienen zu können, müssen wir uns von der Welt unterscheiden. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben jetzt November eigentlich, es ist irgendwie, oder jetzt demnächst November, es ist überhaupt kein Novemberwetter, deswegen. Aber es wird ja vermutlich kommen. Der November ist der letzte Monat im Kirchenjahr, da ist Ewigkeitssonntag und, ja, man glaubt es kaum, da gibt es auch einen Buß- und Bettag. War mal bei uns Feiertag. Ist, glaube ich, nur noch in Sachsen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese zugegebenermaßen schwierige Predigt für das Thema Versuchung entschieden, weil ich seit längerem den Eindruck habe, dass wir das Thema Sünde, und da gehört Versuchung und auch das Thema Buße dazu, dass wir das Thema Sünde aus den Augen verloren haben. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen, und auch wenn jetzt trübere Tage kommen, auch in Vorbereitung auf die Adventszeit, diese nächsten Wochen zu nutzen, nicht nur über Visionen, Ziele und Pläne nachzudenken, die wir haben, über Projekte, die wir planen. Auch nicht nur das Heil Gottes in den Blick zu nehmen und zu schauen, was der Glaube denn an Geschenken und Gaben für uns bereithält, sondern auch die Dinge in eurem Leben anzuschauen, die die Beziehung zu Gott oder zum Bruder beeinträchtigen oder gar schädigen. Und vielleicht, und das wäre meine Hoffnung, vielleicht kann die Reflexion von Evas Haltung der Maßlosigkeit, des Misstrauens, des Strebens nach Selbstbestimmung uns dabei helfen, mit uns selber und auch vielleicht mit anderen dabei ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist der trübe Monat November da der richtige Monat, um auch den Gefahren wieder mal ins Auge zu schauen, denen die Gemeinde ausgesetzt ist. Diese Gefahren zu benennen und mit Gott zu besprechen und damit vielleicht auch einen Schritt zu ihrer Überwindung zu tun, damit wir nicht nur selber gesund leben, sondern tatsächlich unsere Funktion als Salz und Licht der Welt auch erfüllen können. Amen.